Grünen haben in dem gesamten Bereich der Künstler einen unglaublichen Support 2019 gehabt, ja. Also ich würde glauben jetzt mal, ohne dass ich es weiß, aber ich würde schätzen, 70-80% der Künstler in diesem Land haben Grün gewählt. Also das ist eine Kernwählerschaft der Grünen. Und wie konnte man es zulassen, sie jetzt in dieser Pandemie so hängen zu lassen?
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der Multi-Percussionist und Weltstar Martin Grubinger. Mit ihm spreche ich über seine Sehnsucht nach dem Publikum, über mangelnde Unterstützung für Künstlerinnen seitens der Politik, das Dilemma der Grünen und warum er auf lokaler Ebene trotz SPÖ-Mitgliedschaft eine ÖVP-Bürgermeisterin wählt. Doch bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung von unserem Werbepartner Readly. Gerade in der manchmal hektischen digitalen Welt tut es gut, sich zurückzulehnen und in Magazinen zu schmökern. Die Readly-App bietet hier ein tolles Angebot. Für nur 9,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar, kannst du auf über 5000 Magazine weltweit zugreifen, und zwar auf deren aktuelle und vergangene Ausgaben. Ich schätze ja besonders den Mix aus österreichischen und internationalen Angeboten. So kann ich das aktuelle Nachrichtenmagazin Profil genauso lesen wie das internationale Time Magazine. Und wenn ich Inspiration beim Kochen brauche, werfe ich einen Blick ins neue Gusto-Magazin. Ihr könnt das Angebot von Readly 2 Monate kostenlos testen, wenn ihr euch auf der Seite www.readly.com/offen anmeldet. Der Link steht auch in den Shownotes. Euch viel Spaß beim Lesen. Jetzt wieder zurück zu Ganz offen gesagt. Ja, lieber Martin Grubinger, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in dem Sinne beginnen wir unseren Podcast traditionell mit der Transparenzpassage, in der wir klären, woher wir uns kennen und wenn wir uns kennen, ob wir uns duzen oder sitzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir sind jetzt bei du, weil wir uns im Vorgespräch auf das geeinigt haben. Wir kennen uns persönlich gar nicht. Und ich kenne dich indirekt, weil ich schon auf 2 Konzerten von dir war. Aber sonst kennen wir uns nicht persönlich und unterhalten uns heute auch virtuell. Und noch einmal zurück zur Transparenzpassage. Warst oder bist du für Parteien oder deine Vorfeldorganisationen tätig?
Lieber Stefan, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin nicht für Parteien tätig oder auch für etwaige Vorfeldorganisationen nicht. Ich bin allerdings seit 3 Jahren jetzt, gute 3 Jahre, Mitglied in der Sozialdemokratie. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat.
Gut, danke für deine Transparenz. Und damit steigen wir ins Gespräch ein. Ich kann mich noch gut erinnern an das letzte Konzert, wo ich dich live gesehen habe. Das war im Wolkendom im Schloss Grafenegg. Diese großartige Musik von dir und dieser Spaß auch vor Publikum zu spielen, zumindest habe ich so empfunden, und auch diese Energie, die darüber gekommen ist von der Bühne, die hat mich total mitgerissen und die habe ich total faszinierend gefunden. Und jetzt in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mich gefragt, wie geht's gerade so jemandem wie dir, der diese Bühne gerne nutzt und auch meiner Meinung nach wahnsinnig toll ausfüllt, ich meine, nicht umsonst bist du ein Weltstar, aber wie geht's dir dann in der Pandemiezeit, wo genau dieser Krieg hier nicht da ist?
Ja, natürlich, wie allen Künstlerinnen und Künstlern fehlt mir das natürlich. Die Bühne ist unser Leben. Ich bin seit meinem 5. Lebensjahr, stehe ich auf diversen Bühnen, zuerst bei den Vortragsabenden in der Musikschule, bis hin dann, dass man es einfach gewöhnt ist, dass es ganz normal ist, jeden zweiten, dritten Tag eine Konzertbühne zu bespielen. Und es ist tatsächlich etwas, was mir fehlt. Kein Stream, keine Radioproduktion oder auch irgendeine Fernsehproduktion, die wir natürlich gespielt haben und die ich gemacht habe, kann das ersetzen. Dieser Moment, wenn man auf die Bühne geht und man spürt die Energie von 2000 Leuten, die da sind, weil sie einen hören wollen und die Musik hören wollen. Und ich vermisse das Publikum ganz pur, ganz direkt, einfach die Musik und die Emotion und das, was ich aussagen möchte, auch musikalisch meinem Publikum näher bringen zu können. Und so wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen leide ich natürlich darunter, dass dieser Kontakt halt seit jetzt einigen Monaten wieder komplett abgerissen ist.
Ja. Darf man fragen, ob das auch bei dir finanzielle Folgen hat, dieser Ausfall der Konzerte und der ganzen Live-Events?
Absolut. Ich habe 100 Konzerte verloren. Also 100 Konzerte haben nicht stattgefunden seit März. Wir haben die Situation, dass wir Künstler auch, was die Hilfen betrifft, die wirtschaftlichen Wirtschaftshilfen betrifft, leider nicht gut unterstützt werden. Letztens bin ich, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, die ich dazu erzähle, ich bin langlaufen gefahren in die Ramsau an einem Sonntag und höre den Gernot Kulis bei Frühstück bei mir für Ö3 und er hat das in ganz knappen Worten ganz wunderbar erzählt und so kann ich es auch erklären. Ich habe vor ein paar Tagen Nachricht von meiner Steuerberaterin bekommen, die mir gesagt hat, es gibt keinen Umsatzersatz, wie wir es zum Beispiel von den Wirten oder anderen Berufszweigen kennen, weil wir Künstler nur indirekt Betroffene sind, laut dieser Verordnung. Ja, ganz genau. Wir Künstler sind nur indirekt betroffen. Das heißt, wir sind ja nicht die Veranstalter des Konzerts, sondern wir werden von den Veranstaltern engagiert. Dadurch sind wir indirekt betroffen und für die gibt es keinen Umsatzersatz. Und ich frage mich bei der ganzen Zeit, welche Berufsgruppe hat es eigentlich so hart getroffen wie uns Künstler und jene, die im Veranstaltungsbereich arbeiten. Und ja, man muss einfach sagen, obwohl der Kulturminister Vizekanzler ist, lasst er uns halt leider hängen.
Also die Frage, ob du die ausreichend unterstützt fühlst von der Politik, die ich mir für das Gespräch notiert habe, ist damit auch relativ eindeutig beantwortet, oder?
Ja, ich habe das Glück, dass ich Gott sei Dank wirtschaftlich, es ist mir sehr gut gegangen. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren viele Konzerte spielen dürfen und es ist alles gut. Ich habe die Professur am Mozarteum an der Uni. Aber die grundsätzliche Ausrichtung ist die, dass man tatsächlich sagen muss, offenbar hat Kunst und Kultur zumindest in der derzeitigen Bundesregierung nicht den Stellenwert, den ein Musik- und Kunst- und Kulturland wie Österreich eigentlich verdienen würde. Ich meine, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Ausland unterwegs bist und mit Leuten über Österreich sprichst. Die meisten assoziieren mit Österreich, denke ich, schon auch Kunst und Kultur und Musik und klassische Musik und Landschaft, Tourismus, Urlaub, all diese Dinge. Aber das spiegelt sich in der Prioritätensetzung der Bundesregierung halt leider überhaupt nicht wider. Und ich weiß es auch von Veranstaltern, ob es jetzt große oder kleine Veranstalter sind, die wissen in dem Sinne gar nicht, was eigentlich ist und was passieren soll. Dazu natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die freischaffend aktiv sind und die wirklich einfach die Konzerte und die Auftritte von Woche zu Woche einfach gebraucht haben, hätten und brauchen und die völlig in der Luft hängen. Ich habe letztens gelesen, dass 2/3 aller freischaffenden Künstler in Berlin einen Job gewechselt haben mittlerweile. Also findet hier ein Kahlschlag statt, der vermutlich irreparabel ist.
Du hast ja sicher Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus der Kunst- und Kulturszene. Hörst du da ähnliche Geschichten wie die, die dich selber betrifft?
Ja, absolut. Ist natürlich so bei der Percussive Planet, du hast es damals gesehen im Wolkenturm. Wir waren 15, 20 Leute damals bei diesem Konzert und natürlich bin ich mit diesen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt und es ist ja auch so, es ist ein bisschen auch ein Tabuthema geworden, weil keiner will irgendwie offen darüber sprechen, dass es vielen, vielen wirtschaftlich ganz, ganz, ganz schlecht geht. Keiner will offen darüber sprechen, dass große Berufsbewegung der Musiker zum Beispiel zu Lieferando stattgefunden hat und zu anderen Dingen. Das ist einfach so. Keiner will offen darüber sprechen, dass es natürlich auch mentale Auswirkungen hat. Für einen Künstler bedeutet das einfach das ist ein emotionaler Kahlschlag. Man muss sich das vorstellen, wir haben ja mit kurzen Unterbrechungen im Sommer eigentlich seit 10 Monaten Berufsverbot. Und in dem Sinne artikuliert es auch kaum jemand, dass das ja auch eine mentale Komponente hat, die gerade bei Menschen, die einen emotionalen Job haben, schon von Berufs wegen, einfach Spuren hinterlässt.
Ja, ich habe ja damals die wirklich bewundert, wie ich zum Beispiel das gesehen habe, wie du in der Elbphilharmonie spielen hast dürfen, weil ich war mal dort und habe dort eine Besichtigungstour gemacht, aber ohne Konzert und habe mir nur gedacht, was muss das für Gefühl sein, in so einem Raum aufzutreten und dann eben jetzt reden wir davon, dass du überhaupt nicht auftretest. Das muss ja, wie du sagst, eine totale Achterbahnfahrt, da emotional sein.
Total. Aber es hat einfach auch ganz, ganz offen dargelegt, wie vulnerabel wir auch in unserem Bereich sind. Man muss sich vorstellen, das war völlig normal vor der Pandemie. Das war Elbphilharmonie und Musikverein und die Carnegie Hall und die Suntory Hall und die Berliner Philharmonie und die Münchner Philharmonie und tolle Orchester, tolle Dirigenten. Also man lebt seinen Traum und es ist alles selbstverständlich und man tut halt so dahin und plötzlich ist alles weg. Und wir haben auch gemerkt jetzt, und ich habe dazu heiße Diskussionen auch in der Szene, wie wenig relevant wir eigentlich sind, wie wenig relevant die klassische Musik auch ist, und das liegt an uns. Diesen Fehler und diesen Schuh müssen wir uns anziehen aus den letzten 20, 25 Jahren, dass wir wenig getan haben, um in der breiten Bevölkerung wahrgenommen zu werden, dass wir wenig getan haben, um in der Fläche wahrgenommen zu werden, dass wir wenig getan haben, um auch den Digitalisierungsschub auch mitzumachen und da Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, die einer breiten Bevölkerung einen Zugang zu dem vermittelt, was wir machen. Und diesen Preis bezahlen wir jetzt. Ich meine, ich sage das manchmal ein bisschen provokant, schau, es ist ja so, die Politiker, die sind ja nonstop im Feld, ja, und lassen sich ihre Umfragen geben und schauen, wie die Stimmungslage ist. Und vermutlich hat kein Politiker in Europa die Sorge, dass, wenn er Konzertsäle schließt, bei der nächsten Wahl da einen Nachteil dadurch hätte. Das ist ein bisschen ein Problem. Denn wären wir relevant, auch im Vergleich zum Beispiel zum Tourismus, vermutlich würde man uns ein bisschen besser behandeln.
Ja, oder um einen anderen Vergleich zu ziehen, weil auf das Thema würde ich halt auch gern kurz kommen, auch im Vergleich zu Fußball. Ja. Ich kann mich erinnern, dieser Eiertanz um die Stadionschließungen am Anfang der Corona-Krise, also diesen Eiertanz habe ich jetzt bei Konzertbühnen nicht, also vielleicht habe ich nur nicht mitgekriegt, aber weiß nicht, vielleicht hat es noch nicht gegeben. Ja, weil was ich eben ansprechen wollte, ist, du bist ja bekennender Bayern-Fan. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das könnte der einzige Dissens sein, der heute im Gespräch auftritt, weil das als wacker Innsbruck-Fan kann ich das null nachvollziehen, wie man Bayern-Fan sein kann. aber ich denke mir dann immer, irgendeinen Fehler hat ja jeder von uns, oder?
Ja, ich muss gestehen, weißt du, ich bin in Salzburg aufgewachsen, also Stadt Salzburg geboren und ein bisschen außerhalb aufgewachsen, und meine Mama ist mit mir immer noch Freilassing gefahren. Und alle, die sich da in der Region ein bisschen auskennen, wissen, Freilassing, das war vor dem EU-Beitritt so ein bisschen das gelobte Land zum Einkaufen. Da sind wir um und dann ist man dort shoppen gegangen.
Die von Tirol aus war das Kiefersfelden, ja.
Ah, wirklich?
Kenne ich sehr gut.
Ja, also klar. Eicher Freilassing ist Kiefersfelden.
Ja, okay, genau.
Ja. Und naja, ich bin dort mit der Mama umgefahren, habe ihr den ganzen Tag beim Shoppen zuschauen dürfen als kleiner Bursch. Und die Belohnung war mein erstes Lothar Matthäus FC Bayern Trikot. Und so ist die Liebe zum FC Bayern entstanden.
Und du schaust da die regelmäßigen Spiele an, gell? Was
ich
weiß.
Also ich bin Mitglied. Ich habe eine Saisonkarten dort und es klingt völlig schräg, aber ich habe sogar meine Proben und auch diverse Konzertpläne danach ausgerichtet. Das ist zum Beispiel so, dass ich eigentlich immer genau weiß, wann die Champions League Finals sind. Egal, ob da der FC Bayern dabei ist oder nicht, aber ich muss ja damit rechnen, dass der FC Bayern dabei ist. Also findet an diesem Abend kein Konzert statt.
Siehst du, da habe ich es einfacher, weil als Wacker-Fan muss man die Champions-League-Finale nicht einplanen.
Ja, das stimmt. Aber dafür hast du eine wunderschöne emotionale Basis zu deinem Heimatclub. Das ist auch klasse.
Ja, na, das haben wir eh im Vorgespräch schon festgestellt. Wir finden das ja beide schön, wenn man so eine irrationale Zuneigung zu einem Fußballverein hat. Weil man kann es ja rational nicht erklären. Mir geht das zum Beispiel auch ab, das Fußballzuschauen gehen.
Total.
Das ist ja auch so, ich meine, es ist mal vergleichbar mit einem Konzert. Also dieses Erlebnis und diese Stimmung und seine Freunde dort treffen, das ist auch etwas, was mir abgeht.
Ah, wunderschön. Also ich muss gestehen, das ist so klasse, weil ich war im letzten Spiel in der Allianz Arena, bevor der Lockdown gekommen ist. Also das letzte Spiel, wo noch Leute in der Allianz Arena waren, beim FC Bayern. Und hätte ich mir nie gedacht, dass das ein Moment ist, den wir dann über viele Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder eineinhalb Jahre nicht erleben werden. Aber sag nur kurz bitte, weil ich war ja auch Austria-Salzburg-Fan in den 90er, die Westderbys, da ist schon zur Sache gegangen, oder? Was denkst du? Wir haben es uns da schon gegeben.
Also die Westderbys, speziell wo Salzburg noch kein Dosenverein war, die waren ein Highlight. Also sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg. Ich war regelmäßig im Stadion Lehn und im Auswärtssektor natürlich in dem Fall dann. Und das waren legendäre Spiele. Und es war aber immer, und aber zu der interessanterweise, an was ich mich auch erinnern kann, ist, zu der Zeit war ja Austria Salzburg extrem erfolgreich im Europacup. Und die Innsbruck-Fans, zumindest die ich gekannt haben sehr wohl unterscheiden können zwischen der österreichischen Liga, wo man sich wirklich überhaupt nicht ausstehen hat können, und trotzdem der Freude über diese großen internationalen Erfolge unter Otto Baric und so. Also an das kann ich mich noch erinnern. Das habe ich mir auch versucht zu behalten, diesen Unterschied zu machen zwischen was auf der direkten Konkurrenzebene passiert und was eigentlich auf der Metaebene passiert.
Ja, das stimmt. Mir geht das auch zum Beispiel im deutschen Fußball so, ich schaue viel Bundesliga, und wenn die Deutsch, also zum Beispiel, wenn jetzt Leipzig gegen Liverpool spielt, unterstütze ich die Leipziger. Weil ich irgendwie dann denke, die Liga, für die ich mich sehr interessiere, da wünsche ich den Vereinen dann international noch alles Gute. Aber weißt du, was mich noch interessiert, weil wir gerade nur über Salzburg und Innsbruck sprechen? Dann ist ja die Euro gekommen und sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg wurden die Stadien ja ausgebaut. Aber im Gegensatz zu Salzburg habt ihr zurückgebaut, gell?
Ja.
War das Thema?
Ja, natürlich war das ein Thema, weil an und für sich ist es sehr absurd, ein Stadion aufzustocken. Und das war wirklich dann ein tolles Stadion. Ich war ja dort, habe zwei EM-Spiele dort gesehen. Mhm. Und dann hat man es dann das wieder rückzubauen. Aber es war damals leider, das muss man selbst als Fan zugeben, absehbar, dass der Verein nicht 30.000 Plätze braucht. Und in einem Stadion zu spielen, ich weiß nicht, das kennst du nicht, weil du kennst nur volle Konzerthäuser, aber in einem Stadion zu spielen.
Leere Konzerthäuser.
Naja, aber schon lange nicht mehr jetzt.
Das ist eine Zeit her, Gott sei Dank.
Aber in einem halbleeren Fußballstadion spielen ist natürlich total deprimierend. Das ist ja jetzt das 17.000 Zuschauerinnenstadion in Innsbruck schon zu groß. Mhm. Und das habe ich dann schon verstanden, dass man dann sagt, man baut es wieder zurück, um zumindest nicht ganz in einem komplett leeren Stadion zu spielen.
Mhm. Ja, bei uns hat es so ein schweres Politikum, weil die Politik hat es ja den Salzburgern versprochen, dass wieder zurückgebaut wird und wurde aber dann nie. Insofern war das in Innsbruck immer ganz interessant zu beobachten, weil man den anderen Weg gewählt hat.
Du hast jetzt ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Politik, bevor nämlich jetzt aus dem politischen Podcast ein Fußball-Podcast wird und ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer das gut finden.
Sehr cool.
Kommen wir wieder zurück zur Politik, nämlich in dem Fall eh zur österreichischen Politik. Du schreibst ja eine Kolumne in der Kronenzeitung, genau. Und du äußerst die sehr klar und pointiert, auch immer wieder zu tagesaktuellen Themen und tagespolitischen Themen. Mhm. Zuletzt habe ich sehr aufmerksam gelesen, der Kommentar zur Abschiebung der jungen, ich sage jetzt bewusst Wienerinnen, nach Georgien, die ja mit Polizeigewalt durchgeführt wurde. Du hast dich da in der Kolumne sehr, sehr klar dazu geäußert. Bewegt dich der Fall jetzt immer noch? Jetzt ist er, glaube ich, ungefähr eine Woche her.
Ja, mich bewegt es, weil ich denke, dass wir das vielleicht alle miteinander auch ein bisschen ich will nicht sagen von der falschen Seite, sondern ich habe mir dann einen Moment gedacht, wieso sind wir eigentlich nicht happy, dass ein Mädel, das bei uns da, das hier geboren ist und aufgewachsen ist und das wohl top integriert ist und das in die Schule geht und einen guten Draht zu den Mitschülern hat und einfach Österreicherin sein möchte, so wie wir. Warum erfüllt uns das eigentlich nicht, und ich sage es bewusst mit Stolz, aber warum freut uns das nicht? Warum können wir uns nicht dafür begeistern, dass jemand sagt, hey, ich lebe gerne in dem Land, in dem sie auch lebt. Ja, mir taugt es da. Ich finde, das ist ein wunderbares Land mit einer tollen Infrastruktur, mit einer großen Geschichte, wo man tatsächlich richtig, richtig, richtig gut leben kann. Und ich möchte da bleiben. Ja, ich möchte so sein wie ihr. Warum können wir uns für diesen Zugang nicht begeistern? Und ich hab einen Sohn, der ist 10 Jahre alt und ich habe auch 2015, 16 dann hier in Neukirchen, wo ich wohne, einen syrischen Flüchtling aufgenommen, den Hassan. Der hat dann 1,5 Jahre bei uns im Haus gelebt und das war mit das Beste und das Schönste, was uns so widerfahren ist, weil es einfach klasse war, jemanden so ganz direkt helfen zu können, ganz konkret. Und verstehe nicht, warum wir uns da so schwer tun, das eigentlich positiv zu sehen, dass all diese Leute an Norden an Österreich gefressen haben. Und dieses wunderbare Land, in dem es sich richtig gut leben lässt, genauso schätzen wie wir. Und warum wir das, wieso wir das kaputt machen? Und zwar politisch kaputt machen.
Jetzt muss ich zugeben, während du diese Frage gestellt hast, mit wieso können wir uns nicht drüber freuen, ich habe jetzt drauf keine Antwort, weil ich kann es da nicht beantworten. Mhm. Das ist eine sehr entlarvende Frage, wenn man das stellt. Hat dir irgendjemand vielleicht in einer Reaktion auf deinen Kommentar diese Frage beantworten können?
Ich kriege sehr viele Reaktionen, aber ich habe das Gefühl, weil ich ja doch immer wieder mal auch in der Kolumne, ich schreibe es jetzt seit 2 Jahren, über dieses Thema schreibe, auch zum Thema Moria. Ich habe das Gefühl, wir erleben es dreht sich irgendwas, es ist irgendwas in Bewegung. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass die Position, die zum Beispiel da die ÖVP einnimmt, dass die noch in die Mehrheit repräsentiert. Mag sein, dass es eine 50-50-Situation ist, aber die ganz große Mehrheit, glaube ich, repräsentiert es nicht mehr. Und ich kenne viele, gerade ich wohne da im Hausruck in der sogenannten Provinz, Und ich kenne viele, gerade auch Leute, die der ÖVP nahestehen, aber gleichzeitig auch aus einem christlich-sozialen Background kommen, die sagen, das ist für sie so nicht mehr in Ordnung. Das geht hier einfach zu weit und geht über das hinaus, was man eine strenge Migration- und Asylgesetzgebung vielleicht nennen würde. Aber konkret beantworten hat mir diese Frage dann tatsächlich niemand können. Aber ich freue mich sehr, 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 sehr über sehr viel Feedback auf diese Kolumnen, nicht nur aus dem Spektrum, aus dem politischen, die das ohnehin richtig halten, sondern auch aus einem politischen Spektrum, die ganz bestimmt beim letzten Mal auch Sebastian Kurz gewählt haben.
Ja, ähnlich argumentiert ja die Sigi Maurer in ihren Ausführungen diese Woche, weil sie hat ja da auch unter anderem gesagt im Report am Dienstag, dass sie eben nicht glaubt, dass alle Schwarzen, / Türkisen da einer Meinung sind. Ich glaube, sie hat da ganz bewusst von den Schwarzen gesprochen. Ich kann das aus eigener Wahrnehmung auch aus Tirol bestätigen. Also da gibt es einmal eine große Freude damit, dass es jetzt in Wien und national so gut läuft. Mhm. Da braucht man eh nicht drüber reden. Aber gleichzeitig und merkt man da oder dort schon eine gewisse Verständnislosigkeit für ein paar Aktionen und da gehört die Abschiebungsaktion sicher auch dazu. Du hast sogar eine Formulierung verwendet, die habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das war eine populistische Blutgrätsche.
Ja.
Das finde ich einen harten Ausdruck für diese Aktion, aber du willst, glaube ich, damit sagen, dass man das bewusst gemacht hat, um ein Zeichen zu setzen, oder?
Ja, genau, so ist es. Wenn ich die Rechtslage richtig verstehe, kann man es machen, aber es hätte nicht so gemacht werden müssen. Ja, es hätte also durchaus die Maria Berger und die Irmgard Griss, aber auch andere, die mir dann geschrieben haben, haben das ausgeführt. Ich bin kein Rechtsgelehrter, aber soweit ich das verstanden habe, hätte es andere Möglichkeiten geben, mit dem Thema umzugehen. Und ich bin ja ein bisschen erschüttert. Ich bin ja Musiker, ja. Ich versuche nach humanistischen Grundprinzipien zu leben und ich glaube einfach an eine gewisse emotionale Bandbreite bei solchen Themen. Und ich kann mir einfach nicht erklären, dass man das kalt lässt, dass man einfach sagt, okay, wir müssen jetzt hier eine Message setzen. Und wie man das in diesen Kreisen immer so schön sagt, wir müssen jetzt dieses Thema spielen. Okay, ich weiß nicht, aber ich finde, das Schicksal von jungen Mädels ist kein Thema, das man mal spült. Sondern das ist etwas, um das man sich kümmert, wo man wirklich abwägt und wirklich schaut, wie können wir diese Situation lösen, dass es tatsächlich ja einer humanistisch-christlich-sozial orientierten Gesellschaft entspricht, ja, dass wir uns alle in den Spiegel schauen können und sagen können, okay, wir haben uns da anständig verhalten. Und den Anstand vermisse ich total bei der türkisen ÖVP. Den Anstand vermisse ich total. Das sind die Damen und Herren, die dann im Parlament miteinander beten und gleichzeitig aber jeglichen Anstand bei so vielen Dingen vermissen lassen. Und ich bin ganz klar, weil ich habe da keine Abhängigkeiten und deswegen schreibe ich das auch in der Kolumne ganz offen, weil ich bin weder politisch noch sozial noch wirtschaftlich abhängig und sage ganz offen, dass das nicht die Politik ist, die ich als repräsentativ erachte für Österreich. Ja? Wir sind ein Land, das 1956 im Ungarnaufstand Hunderttausende aufgenommen hat. Wir waren 1968 beim Prager Frühling engagiert. Wir waren in den 90er Jahren so engagiert mit Nachbarn in Not. Und plötzlich zählt diese Tradition und diese Geschichte nicht mehr. Und wir zeigen uns von einer ganz anderen Seite. Und zwar nur deswegen, weil sich die Wählerstruktur in meiner eigenen Partei verändert hat. Für mich ist Politik mehr. Das ist Überzeugung, das ist Anstand, das ist, dass ich tatsächlich auch an etwas glaube und das dann lebe. Man, der Willy Brandt, ich habe das auch mal in einer Kolumne geschrieben, der ist auf die Knie gefallen in Warschau. Und die Bild-Zeitung hat am nächsten Tag eine Umfrage in Auftrag gegeben, diese publiziert und dieser Kniefall war eine totale Minderheitenmeinung. Die Deutschen haben sich für Willy Brandt in der Mehrheit geschämt, dass er dieses Signal gesetzt hat. Willy Brandt hat es für richtig erachtet. Und man kann eigentlich sagen, mit diesem Kniefall ist die neue deutsche Ostpolitik, die dann in der Wiedervereinigung geendet hat, eigentlich hat die damit begonnen. Und das erwarten wir vom Sebastian Kurz, dass er tatsächlich Politik macht, die auf eine mittel- und langfristige Vision auch ausgerichtet ist und nicht nur den nächsten News-Cycle bearbeitet, wo er dann sich überlegt, wie er dem politischen Mitbewerber wieder irgendwo ein Hackl ins Kreuz strecken kann. Das ist für mich nicht Politik, sondern es muss eigentlich um echte und pragmatische Verbesserungen gehen.
Jetzt hast man natürlich im Fußballer-Jargon, würde man sagen, einen Elfer nur aufgelegt mit deinen Ausführungen, weil bei den Stichworten Kniefall und Werte denke ich jetzt vor allen Dingen auch an den Koalitionspartner der ÖVP, an die Grünen.
Ja.
Als politisch interessierter Mensch, wie wertest du da die aktuellen Ereignisse? Also, dass es Differenzen gibt in dieser Frage Asyl und Migration, war ja schon vor dieser Abschiebung klar. Jetzt ist es halt wahnsinnig transparent worden. Ich muss sagen, ich glaube, es ist immer einfach von außen, also in dem Fall, wenn wir wieder beim Fußballvergleich bleiben, von außen reinzuschreien, ist immer einfacher, wie am Spielfeld zu stehen.
Absolut.
Aber trotzdem hat es mich dann schon irgendwie gerissen, wenn dann grüne Politikerinnen bei der Abschiebung vor Ort sind und ausdrücken, sie sind dagegen und dann bei der Abstimmung im Parlament natürlich alle als Koalitionsräson trotzdem natürlich Linientreue beweisen. Ja, wie ist denn da deine Meinung dazu?
Es ist wie wenn du auf der Bühne stehst und mit einem Schlagzeugensemble, wo du weißt, dass alle anderen in diesem Ensemble alles dafür tun werden, dass du als Künstler mit all dem, wofür du stehst und woran du glaubst und was du emotional, musikalisch ausdrücken möchtest, scheiterst. Es geht deinen Mitmusikern in diesem Ensemble, in diesem Orchester nur darum, dass sie dir die Sticks verstecken, dass sie dir die Instrumente verstimmen. Und am Ende ist es dann so, die Mitmusiker, das ist die ÖVP, die alles darauf auslegt, dass du ja beim Publikum keinen Punkt machst. Und es geht gar nicht darum, dass man sagt, machen wir gemeinsam Politik. Ja, schauen wir, dass wir gemeinsam, wie man uns zuerst sagte, aus den beiden, das Beste aus beiden Welten, dass man tatsächlich, dass jeder so seine Punkte macht, ja. Es geht immer nur darum, den anderen zu demütigen. Es geht immer nur darum, den anderen schlecht ausschauen zu lassen. Es geht immer nur darum, den anderen ein Haxel zu stöhnen. Es geht eigentlich immer nur um Destruktion. Und man glaubt, mit dieser Destruktion sich über den anderen immer wieder erheben zu können, ihm zeigen zu können, wir sind am Ruder, wir haben die Kraft, wir haben die mediale Kraft, wir haben die wirtschaftliche Kraft, wir sind vernetzt und euch demütigen wir. Und gleichzeitig sind die Grünen, die sagen, das lassen wir mit uns machen. Was unfassbar ist, ich kann es ja kaum glauben, weil es eine Partei, die so gekämpft hat, wieder zurück ins Parlament zu kommen, eine Partei, die in der Hainburger Au verwurzelt ist, ja, die im politischen Aktionismus im besten Sinne sozusagen das als ihre Tradition sehen kann, die lässt sich bei ganz zentralen Fragen einfach demütigen. Und der Koalitionspartner, und da hoffe ich schon auch auf die Österreicher, dass wir jetzt irgendwann mal verstehen, dass Politik doch nicht sein kann, dass man immer nur den anderen über die Bühne schleift, sondern dass Politik bedeutet, dass man den anderen, dessen Stärken und Schwächen man ja auch in gewisser Weise schätzt, dass man den auch blühen und realisieren lässt. Was bitte, welcher Stein fällt denn dem Sebastian Kurz aus der Krone, wenn er dem Grünen auch mal ein Zugeständnis macht? Aber leider ist man so nicht sozialisiert. Man ist offensichtlich aus den Akademien und aus dem, dass man ein ganzes Leben eben nur Politik gemacht hat und nicht einmal in irgendwelchen anderen Bereichen aktiver, offensichtlich nur darauf konditioniert, den anderen ein Haxel zu stellen.
Wobei ich muss dazu sagen, ich habe ja zu Zeiten der Großen Koalition in meiner Medienkarriere auch mit vielen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern zu tun gehabt.
Mhm.
Und ich muss das sagen, für mich war das damals irrsinnig erschütternd, wie die jeweils übereinander geredet haben.
Ja.
Also da war noch keine Rede von den Türkisen, da war es noch ganz klassisch rot-schwarz. Aber da war ein richtiger Hass zwischen denen, obwohl sie gemeinsam in einer Koalition waren.
Ja.
Und ich verstehe das weder dort noch in der aktuellen Situation. Was ich aber damit sagen will, ist, ich befürchte, es ist gar keine Frage, die jetzt nur in der aktuellen Situation herrscht, sondern das ist offensichtlich in der Politik wirklich schwierig, über diese Grenzen hinweg immer den anderen auch was gelten zu lassen. Das war zumindest damals meine Wahrnehmung. Also ich bin da vielleicht ein bisschen naiv reingestolpert. Ich habe ja nicht mit Spitzenpolitik davor viel Kontakt gehabt und war dann in Wien unterwegs und habe halt in meiner Funktion damals als RMA-Vorstand auch mit einigen Spitzenpolitikerinnen und Politikern zu tun gehabt und die war echt erschüttert, wie Rote über Schwarze und Schwarze über Rote reden, obwohl sie damals in einer gemeinsamen Regierung waren.
Ja, du hast völlig recht. Ich meine, ich lebe es jetzt auch, ja. natürlich, da sind wahrscheinlich auch, da sind Traumata da, da sind Dinge zurückgeblieben, aber du hast völlig recht. Wir kennen das ja aus unseren Berufen. Ich schätze mal, du kennst es im Journalismus genauso wie ich im künstlerischen Bereich so, dass man eigentlich alles dafür tut, um gemeinsam Erfolg zu haben. Dass man alles dafür tut, um eine gewisse Schlagkraft bei dem zu erreichen, an was man glaubt. Also diese Regierung hat sich auf ein Koalitionsabkommen verständigt und sollte doch dann eigentlich jetzt versuchen, das zum Fliegen zu bringen. Und ich sehe das auch so, dass du völlig recht hast, die große Koalition, das war wahrscheinlich auch zwischenmenschlich total zerfurcht und nicht mehr zukunftsfähig. Aber 2017 haben wir uns den neuen Stil versprochen, ja, dass das Anpatzen endet, der neue Stil, ganz neue Politik, alles wird besser und dass man gemeinsam arbeiten will und dass die gegenseitigen Wadelbeißereien ein Ende haben werden. Und ich war total gespannt auf den neuen Stil. Ein junger Kanzler verspricht den neuen Stil und weniger anpotzen. Und jetzt ist er drauf und dran, den dritten Koalitionspartner abzusägen. Und es ist sicher so, dass es auch in der Sozialdemokratie da Lernbedarf gibt, ganz bestimmt.
Was mich noch interessieren würde, ich habe in einer deiner Kolumnen ganz interessantes Detail gefunden, nämlich, dass du einmal die Lokalpolitik total verteidigt hast im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Also ich darf da zitieren, Lokalpolitikern wird jenes Vertrauen entgegengebracht, das die Bundespolitiker verspielt haben. Sie haben on the ground ein völliges Massentest-Desaster verhindert. Und dann geht's nur in der Tonart weiter. Mhm. Warum finde ich das spannend? Weil aus meiner Medienzeit habe ich ja viel mit Regionalmedien zu tun gehabt und damit auch mit viel mit Regionalpolitik und regionalen Gegebenheiten. Und mein Learning da war, auf regionaler und lokaler Ebene wird viel weniger ideologisch gehandelt, sondern sehr hands-on. Jetzt nicht immer perfekt und nicht immer bis strategisch 100-mal durchdacht, aber sehr, sehr nah am Bürger und an der Bürgerin und sehr hands-on. Mhm. Kommt das auch daher, deine Verteidigung der Lokalpolitik, dass du das auch so wahrnimmst?
Genau,
so
nehme ich das wahr. Ich wohne in Neukirchen an der Vöckler, also eine relativ kleine Gemeinde im oberösterreichischen Hausruck. Und erstens ist es so, dass man dort sehr nah am Bürger ist, dass man sich sehr bemüht. Zum Beispiel kann ich das ganz offen sagen, in der Gemeinde, ich bin Sozialdemokrat, habe ich am Anfang unserer Sendung gesagt, aber hier will ich ÖVP-Bürgermeister, die ÖVP-Bürgermeisterin. Die macht es einfach gut, ja. Und man ist dort viel weniger darauf aus, den anderen irgendwie ausrutschen zu lassen, sondern man kümmert sich um die ganz konkreten Probleme der Bürger. Man geht dorthin, ja, bringt sein Anliegen vor. Klar, weißt du viel besser wie ich, dass es natürlich auch in diesem Bereich dann das eine Freundelgeschäft zu viel wahrscheinlich gibt. Aber in dem Sinne läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass dort noch sehr viel Vertrauen da ist und dass mit dieses Bürgermeister-Bashing jetzt im Zusammenhang mit den Impfungen total geärgert hat, weil es gibt viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das eben nicht gemacht haben, die alles geben, um ihrem Job danach zu kommen und für einen Bürger da zu sein. Das ist kein Spaziergang, Bürgermeister zu sein. Gemeindepolitik ist nicht nur lustig und trotzdem engagieren sich diese Leute. Und hab das einfach gut gefunden, dass hab das notwendig gefunden, so muss ich sagen, dass man da mal was sagt, weil die sind schon arg in Bedrängnis gekommen, wie ich finde, und zu Unrecht. Weil es hat die gegeben, die sich da vorgedrängt haben und es war ein Fehler. Aber Gemeindepolitik an sich ist etwas, wo man sagen muss, sind wir froh, dass es noch Frauen und Männer gibt, die sich das noch antun und die sich da engagieren. Was ich auch festgestellt habe, ist, wie du auch sagst, die parteipolitischen Grenzen, die verschwimmen da. Man unterstützt sich da auch gerne gegenseitig.
Warum kann das kein Modell für dann höhere Ebenen sein?
Ja, das frage ich mich auch. Lustigerweise, weil du das sagst, genau das habe ich mich auch gefragt, wie ich die Kolumne geschrieben habe. Warum tun wir uns so schwer, auf bundespolitischer Ebene zum Beispiel dieses Modell auch zu tragen? Ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube, mit der jetzigen Generation derer, die politisch aktiv sind auf Bundesebene, wird es nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht gibt es danach schon die sagen, okay, wollen wir es nicht tatsächlich mal probieren, eine 5-Jahres-Legislaturperiode durchzuhalten und wollen wir nicht tatsächlich mal schauen, dass wir den anderen auch einen gewissen Spielraum geben, um sich auch politisch entfalten zu können? Ich glaube, dass das sehr anzeigt wird. Und ich glaube, dass da totale Sehnsucht da ist. In einer morgigen Kolumne schreibe ich ein bisschen drüber, für die morgige Kolumne in der Krone, weil ich glaube, dass eine Sehnsucht nach einem gewissen Zusammenspiel, um in der Musikersprache zu bleiben, da ist. dass wir wieder uns gegenseitig auch unterstützen, auch wenn wir harte Diskussionen haben, aber uns gleichzeitig mit Respekt begegnen. Und dass man nicht immer, ich meine, ich versuche mich manchmal ein bisschen in die Situation der Grünen zu versetzen. Ich glaube, dass diese Koalition eigentlich nicht mehr zu retten ist. Es wird jetzt zwar darüber geredet, dass sie weitermachen, aber ich glaube, dass sie nicht mehr zu retten sind, und zwar aus einem psychologischen Aspekt. Man wird immer bei jeder Handlung und bei jeder Entscheidung, die man treffen wird und die man mit einer Absprache versehen wird, immer die Vermutung mit sich tragen, ob der andere, ob der Partner einen jetzt nicht gerade legen will. Und so kann man nicht zusammenarbeiten. Und so wird einfach auch vor der Bevölkerung keine wirkliche Aufbruchstimmung, die wir sehr dringend brauchen werden, wenn die Pandemie durch ist, erzeugen können. Ich wünsche mir einen totalen Politikwechsel, ich wünsche mir einen Paradigmenwechsel und ich wünsche mir, dass wir uns viel mehr an der Gemeindepolitik, was das betrifft, orientieren. Was denkst du?
Naja, liege ich falsch? Nein, ich kann ja insofern, also wo ich ja mehr davon verstehe, ist von Gemeinde und Lokaljournalismus. Mhm. Und da kann ich nur sagen, das lässt sich gut mit der Politik vergleichen, das ist viel näher, da muss man viel mehr aufpassen, was man schreibt, und dort ist ja die Achtung diesem Lokaljournalismus gegenüber ähnlich enden wollend wie die Achtung gegenüber der Lokalpolitik. Mhm. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das natürlich schon viel schwieriger ist, wenn du einen Artikel schreibst, wo ein Blödsinn drinnen steht und du gehst dann ins Dorfgasthaus, zur normalen Zeit natürlich, und dann wärst du unmittelbar damit konfrontiert. Mhm. Je abstrakter das Ganze wird, desto weniger, und da glaube ich, hast du ganz ein zentrales Wort gesagt, desto weniger spielt Vertrauen eine Rolle. Mhm, weil genau. Je abstrakter das Ganze von dir entfernt ist, also je abstrakter das ist, desto weiter ist es von dir entfernt und desto weniger spielen so Dinge wie Nähe und Vertrauen eine Rolle. Und da werden die Leute offensichtlich automatisch anders. Ich kann mir es nicht anders erklären.
Ich meine, du bist im Journalismus viel stärker verankert wie ich, aber glaubst du nicht, dass manche Konventionen und manche Traditionen auch diese Politiker, die in der Bundespolitik und auch in der Landespolitik agieren, in gewisse, nennen wir es mal Formate, zwangsläufig hineindrückt. Also zum Beispiel den Fehler zugeben oder sich mal tatsächlich von der Meinung des anderen überzeugen zu lassen. Und das dann, ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, das heißt ja dann immer, man hat nicht diskutiert, sondern man hat gestritten. Ja, in der Zeitung. Und wenn es dann heißt, jemand hat einen Meinungsschwenk gemacht, dann ist es immer negativ assoziiert. Dann heißt es selber, er ist umgefallen oder hat einen Meinungsschwenk oder hat jetzt da 180-Grad-Drehung in seiner Position gemacht. Man könnte doch genauso gut sagen, er hat sich Besseren belehren lassen, indem er einfach diskutiert und debattiert hat und hat sich überzeugen lassen, dass das eine gute Idee ist. Also ich glaube, dass wir alle in dem Sinne daran arbeiten müssten, da wieder ganz einen anderen Umgang miteinander zu finden, oder?
Absolut. Und weil du mich nach meiner Einschätzung gefragt hast, also die Situation, in der die Grünen stecken, ist ja in Wahrheit eine Lose-Lose-Situation. Ja. Nur ich glaube halt eins, wenn man sich, also das geht jetzt schon an die Substanz und an die Grundwerte einer Partei. Und jetzt wiederum, ich habe einige Erfahrungen im Bereich Marken, wenn du eine Marke hast und du selbst dazu beitragst, dass die Marke in ihren Grundwerten beschädigt wird. Also eine gute Marke haltet sehr viel aus. Aber eine Beschädigung der Grundwerte, der Substanz dieser Marke, das ist total gefährlich. Ja. Und was ich zum Beispiel aus dem grünen Umfeld höre, ist, dass sie sagen, naja, das haben wir jetzt hinnehmen müssen, die Entscheidung, weil das steht so im Koalitionsübereinkommen drinnen. Aber dafür haben wir jetzt ein paar so andere Sachen rausverhandelt. Und die werden halt in nächster Zeit jetzt dann langsam, die können wir dann als unsere Erfolge verkaufen. Ich halte auch das, also ich verstehe das und das ist auch legitim, wenn man das so macht, aber ich halte das auch für gefährlich, weil das werden wir ja dann ihnen vorhalten. Da wird man sagen, okay, das haben sie jetzt wahrscheinlich gekriegt, weil sie die Abschiebung von zwei gut integrierten jungen Frauen durchgehen haben lassen. Das heißt, du gewinnst ja dann letztlich auch wieder nichts.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass du total recht hast und ich glaube auch, die Marke, ich meine, wir in der Musik machen wir uns weniger dazu Gedanken, weil wir halt in dem Sinne unsere Marke repräsentieren, indem wir genau die Programme spielen, wie wir sie für richtig halten. Ja? Also wir gehen raus und repräsentieren uns als Künstler in dem Moment, woran wir halt gerade glauben. Aber die Vorstellung, wenn man das jetzt nur mal auf die Musik umlegt, dass du all das, was, also nur als Beispiel, ich mache seit 10 Jahren im Wiener Konzertus ein Abo-Programm. Wir haben dort 1500 Abonnenten, die kommen zu 6 Abenden über so eine Konzertsaison. Und die wissen in etwa, was da programmatisch passiert, woran ich inhaltlich glaube und was sie dort erwartet. Die Vorstellung, dass man sie da in ein Abo lockt und dann etwas ganz anderes macht plötzlich, nach 10 Jahren, ja, würde dieses Abo sofort beenden, weil keiner mehr kommen wird. Und in der Situation sehe ich auch die Grünen. Sie haben eigentlich, aber weißt du, das ist ganz interessant, weil du es ansprichst. Das muss ihnen doch klar gewesen sein. Das muss ihnen doch in den Koalitionsverhandlungen klar gewesen sein, dass man, wenn man in dieser Sache gar kein Mitspracherecht hat, dass man quasi den grünen Markenkern innerhalb von nur wenigen Monaten beschädigen wird. Oder täusche ich mich da?
Ich war in den Verhandlungen nicht dabei. Ich kenne Leute, die dabei waren, aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass am Schluss die Option war, nicht in die Koalition einzutreten oder in die Koalition einzutreten und zu wissen, dass sowas passieren kann und darauf zu zählen, dass die anderen Themen wie Klimaschutz und so weiter, dass die halt so viel Bedeutung kriegen, dass das andere in den Hintergrund rückt und ihren Markenkern nicht beschädigt. Das kann ich schon nachvollziehen, weil das hätte ja aufgehen können, das Konzept. Das wissen wir ja, im Nachhinein ist man immer gescheiter, das wissen wir nicht. Vielleicht wäre das Konzept aufgegangen, vielleicht hat da die Pandemie da was ausgelöst, aber du hast schon recht, also dein Beispiel mit dem Konzert finde ich super und ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler, also du zum Beispiel bist für dich eine Marke und du tragst vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst sehr, sehr viel dazu bei, dass das eine sehr klar definierte, klar umrissene, für die Leute einschätzbare Marke ist. Jetzt sowohl die Musik, die du machst, als auch dein Verhalten sonst abseits. Ich möchte ein anderes Beispiel sagen. Ihr erlebt die als sehr teamorientiert. Auch bei dem Konzert habe ich das Gefühl gehabt, dass du, natürlich, du bist der Star der Veranstaltung, aber dir ist es nicht wurscht, ob der hinten bei der Triangle, das war ein Thema beim Stermann Grissemann, das übrigens eine sehr geniale Folge ist, also für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nachschauen wollen, schaut die Folge mit dem artigen Grubinger nach bei Stermann Grissemann, die ist wirklich gut. Aber der in der Triangle, habe ich den Eindruck gehabt, aber vielleicht ist das auch, bildet man das auch neu, ist dir genauso wichtig, wie du selber, der vorne steht und eine sensationelle Leistung abliefert. Und das ist aber, bei dir wirkt das authentisch und das hat schon was mit Marke zu tun. Wenn du könntest deinen Markenkern genauso beschädigen, indem du den auf offener Bühne beschimpfst und sagst, was hast du jetzt da wieder falsch gespielt, das war sofort, das war ähnlich. Mhm. Da schreibt man dir Kernkompetenz zu und wenn du die torpedierst selbst, die ist in 0, nichts dahin. Mhm. Man sagt ja, es dauert ewig lang, sowas aufzubauen, so ein Vertrauen in eine Marke, / in einen Menschen, / in einen Künstler. Das dauert sehr, sehr lang, das aufzubauen. Es dauert aber nicht lang, es zu zerstören.
Und genau das ist das, was mich in dem Zusammenhang jetzt mit der aktuellen Diskussion so beschäftigt. Ich meine, wenn ich als Wähler 2019 die Grünen gewählt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ich möchte massiven Ausbau der umweltpolitischen Agenten, ja, ich möchte da einen großen Fokus drauf haben, ich will eine anständige Menschenrechtspolitik und ich möchte eine saubere Politik. Oder diese drei Dinge fallen mir jetzt auf die Schnelle ein.
Total.
Ja, und dann, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen diese drei Themen an, muss man vermutlich sagen, ja, auch pandemiebedingt, okay, ist vielleicht das Umweltthema jetzt nicht on the topic bis jetzt, aber ansonsten hat man leider da schwer enttäuscht. Und weil wir auch noch zu den Künstlerhilfen gesprochen haben, die Grünen haben in dem gesamten Bereich der Künstler einen unglaublichen Support 2019 gehabt, ja. Also ich würde glauben jetzt mal, ohne dass ich es weiß, aber ich würde schätzen, 70-80% der Künstler in diesem Land haben Grün gewählt. Also das ist eine Kernwählerschaft der Grünen. Und wie konnte man es zulassen, sie jetzt in dieser Pandemie so hängen zu lassen? Ist mir überhaupt nicht klar. Da könnte man, könnten die Grünen viel von der ÖVP lernen.
Mhm. In dem Zusammenhang, nachdem du ja auch jetzt in unserem Gespräch, aber auch sonst, die immer sehr klar positionierst, hast du eigentlich einmal Nachteile gehabt aus deinen klaren politischen Positionierungen? Oder ich würde sogar sagen, ich empfinde deine Positionierungen weder weniger als politisch, sondern eher als mit Werten und humanistischen Werten hinterlegt. Aber in der Beurteilung sehr klar. Hast du da auch schon mal Nachteile gehabt dadurch?
Ich weiß es nicht, weil ich weiß es nicht, ob es Veranstalter mittlerweile in Österreich gibt, die sagen, den können wir oder wollen wir nicht mehr einladen. Es ist so, ich habe das Glück, dass ich glaube 85-90% der Konzerte im Ausland stattfinden. Also in Österreich spiele ich in Wien im Konzerthaus bei den Salzburger Festspielen, das ein oder andere Mal in Grafeneck und vielleicht noch in Linz. Ja. Meistens aber zum Beispiel Innsbruck. Innsbruck, lieber Stefan, fällt mir schon seit 10 oder 15 Jahren und ich hoffe, dass es wieder mal ergibt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe Gott sei Dank eine relativ starke internationale Komponente, sodass ich relativ frei bin. Und ob ich tatsächlich schon mal Nachteile gehabt habe, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es schon mal an der einen oder anderen Stelle so, aber ich habe es halt einfach nicht mitbekommen oder einfach nicht erfahren. Aber weißt du, das ist auch so ein österreichisches Phänomen. Ich denke darüber nicht nach, weil ich einfach totaler bin vielleicht ein bisschen idealistisch. Manchmal könnte man vielleicht auch sagen, unfassbar naiv. Aber ich mag diese Naivität. Ich bin da getrieben von meinen Überzeugungen und ich glaube einfach, dass in diesem Land so viel mehr steckt, als was wir derzeit zeigen. Ich meine, wir sind 8 Millionen Einwohner. Bleiben wir bei der Kunst und Kultur. Wir sind 8 Millionen Einwohner und gleichzeitig aber hat dieses Land als Kunst- und Kulturland eine Weltmachtposition, jetzt mal ganz martialisch ausgedrückt. Ja, wir sind in dem Bereich ein echter Faktor. Dieses Land hat im Vergleich seiner Größe einen unglaublichen Output an Künstlerinnen und Künstlern, die die ganze Welt bespielen, nicht nur in der Musik.
Du bist das beste Beispiel dafür.
Ja, unter anderem darf ich auch ein Mosaikstein da sein. Aber es gibt so viele junge Künstlerinnen und Künstler, aber aus den verschiedensten Bereichen, die international Österreich vertreten, und zwar von seiner besten Seite, würde ich glauben. Und ich glaube, dass es viele, viele Bereiche gibt, nicht nur in der Kunst und Kultur, aber auch, die dieses Land in dem Sinne viel besser repräsentieren würden, als es die derzeitige Politik und das gesellschaftliche Bild, das wir auch international darstellen, derzeit zulassen. Und das treibt mich an. Und deswegen schreibe ich auch in der Kronenzeitung und deswegen engagiere ich mich und deswegen denke ich nicht noch, könnte mir das jetzt in der Karriere irgendwie schaden oder so. Das interessiert mich nicht, sondern ich will einfach unbedingt ein bisschen was beitragen. Und mal schauen, der Klaus Bandi in der Krone, der gibt mir Gott sei Dank die Chance, dass ich da meinen Gedanken sonntäglich ein bisschen freien Lauf lassen darf.
Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich stehe manchmal auch, ich bin ja sehr aktiv auf Twitter, du ja auch.
Ich folge dir.
Und dankeschön. Vor manchen Tweets, ich folge dir natürlich schon viel länger, aber das ist was anderes, aber vor manchen Tweets denke ich natürlich schon manchmal nach, könnte mir das beruflich schaden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich schon Tweets abgesendet habe, die mir beruflich geschadet haben.
Okay, das ist interessant. Das heißt, du denkst, hast du jetzt mal unter uns gesprochen, ja? Von Twitter.
Ja, wir sind ganz unter uns, ja.
Von Twitterrand zu Twitterrand. Ist mir auch schon mal passiert, dass ich einen abgesetzt habe, wo ich gewusst habe, den lösche ich in einer Minute wieder.
Da bin ich besser geworden. Da bin ich besser geworden. Also, das tue ich nicht mehr. Wenn ich das Gefühl habe, das könnte gefährlich werden, dann schreibe ich gar nichts. Aber manchmal mache ich es bewusst, weil ich mir denke, nein, wirtschaftlicher oder persönlicher Nachteil hin oder her, mir ist ja im Zweifelsfall eine klare Haltung lieber wie gar keine Haltung.
Und du hast tatsächlich hast das Gefühl, dass die ein oder andere Positionierung auf Twitter auch schon mal zum Nachteil gereicht hat?
Ja.
Okay. Erfährst du das oder ist es ein Gefühl?
Das ist ein Gefühl, das ist ähnlich wie bei dir. Mhm. In der Regel wird man es nicht erfahren. Aber ich befürchte schon, ja. Aber da, was du hast halt einen ganz interessanten Satz gesagt. Ich glaube, an dem möchte ich auch gerne arbeiten, dass es eine bessere Konfliktkultur braucht. Also ich vergleiche das mit Sport. Wir sind ja beide Fußballfans und meine Idealvorstellung wäre ja, dass der FC Bayern gegen den FC Wacker spielt. Das wird jetzt nicht so schnell passieren, aber man darf ja noch träumen. Und wahrscheinlich würden wir zwar in unseren jeweiligen Fangrufen stehen und Vollgas geben. Und wir würden sicher uns aber nach dem Spiel treffen, vielleicht in der Sache über das Spiel unterschiedlicher Meinung sein, aber wir würden zusammen ein Bier trinken und hätten sicher einen Mordspaß. Du in deinem Bayern-Schal, ich in meinem Wacker-Schal, und selbst wenn die zwei Vereine verfeindet werden, dann würde ich das trotzdem mit dir machen. Und sowas wünsche ich dir manchmal für die Politik. Und am Schluss geht es ja darum, dass man gemeinsam irgendwie glücklich wird, nicht gegeneinander.
Absolut. Du hast völlig recht. Wir würden auf jeden Fall noch am Champions League Abend zwischen Wacker und dem FC Bayern das Bier gemeinsam genießen. Vermutlich hätten die Bayern die Nase vorn gehabt, aber man weiß das schon. Das ist ja auch das Schöne im Fußball. Aber du hast völlig recht. Und der Klaus Bandi, der ja auch schon bei eurem Podcast zu Gast war vor ich glaube, 2 Jahren in etwa, den habe ich damals gehört.
Du hast übrigens überhaupt zu mir gesagt, dass du unseren Podcast hörst. Ich muss das jetzt einfach unbedingt noch unterbringen.
Ich bin großer Fan. Ich glaube, ich bin Hörer erster Stunde dieses Podcasts und ich glaube, dass ich die allermeisten Folgen gehört habe und möchte sagen, dass das absolut einer meiner absoluten Highlight-Podcasts ist. Also ich möchte euch da auch wirklich herzlich gratulieren und hoffe, dass ihr noch sehr, 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 sehr lang weitermacht.
Das freut mich extrem, wenn du das sagst und das Kompliment gilt ja vor allen Dingen meinen Vorgängerinnen und Vorgängern. Ich bin ja heute erst in der 4. Folge, glaube ich, oder 3. Folge. Aber es freut mich natürlich extrem, wenn du sowas sagst, ja.
Das ist ein klasse Podcast. Und ja, wie gesagt, der Klaus war ja bei euch und der ist für mich, der hat mich da eigentlich, man kann eigentlich sagen, er hat mich ein bisschen erzogen, ja. Also ich war ja, als ich angefangen habe, da die Krone-Kolumne zu schreiben, war ja noch sehr viel impulsiver, ja, ein bisschen radikal und habe eigentlich gedacht, okay, ich werde da jede Woche drauf losschreiben und ja.
Und drauf lostrommeln
in der Kolumne. Und der Klaus hat mir da etwas gelehrt, was ich wirklich sehr schätze und mittlerweile auch versucht zu leben, nämlich, dass man eine lebhafte Diskussion haben kann, dass man wirklich harte die Position vertreten kann, auch streiten kann, aber dass ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt da sein muss und dass man am Ende nicht darauf aus ist, den anderen irgendwie zu demütigen oder schlecht ausschauen zu lassen, sondern dass am Ende dann Ergebnis steht oder auch kein Ergebnis steht, aber man hat dann wenigstens sich respektvoll die Meinung gegeigt. Und das ist etwas, was in unserem Land, denke ich, irgendwie noch nicht sehr ausgeprägt ist. Nicht sehr ausgeprägt ist und daran müssen wir eigentlich arbeiten, weil, wie du sagst, das ist wie im Fußball, ja. Wir geben es uns 90 Minuten und dann trinken wir miteinander Bier.
Ja, jetzt kriegen wir langsam zum Schluss, weil meine letzte Frage geht nämlich in die Richtung, was die Zukunft betrifft. Ich habe mit Schrecken im Steiermann-Grissemann-Interview bei Willkommen in Österreich gehört, dass du vorhast, mit 40 aufzuhören und was anderes zu machen. Ich meine, bei deinen vielen Talenten, du bist ja auch Moderator bei der Sendung Klick Klack im Bayerischen Fernsehen. Du kannst Kolumnen schreiben, das kann auch nicht jeder. Also du hast eh viele Talente. Also insofern ist es ja verständlich, dass du sagst, du möchtest auch was anderes machen. Andererseits wäre es ja ein Wahnsinn für die künstlerische Welt. Ist dieses Vorhaben nur aktuell? Hat da die Pandemie was verändert?
Das ist aktuell. Nein, die Pandemie hat da nichts verändert. Das ist bei uns, weil wir halt auch schon so viel über Sport gesprochen haben, natürlich auch beim Schlagzeug ein bisschen so. Das ist ein physisches Instrument. Das ist ein Instrument, das einem alles abverlangt. Und es ist auch so, dass ich ja schon auf der Bühne stehe seit jetzt über 25 Jahren. Ja, ich bin jetzt 37, aber es ist halt sehr, 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 sehr früh losgegangen bei mir. Und ich habe halt große Wünsche noch an die Zukunft. Und einer dieser großen Wünsche ist eben Geschichte zu studieren. Das möchte ich unbedingt machen. Und ich habe mir immer gesagt, okay, mit 40 stoppe und mache nochmal ganz was anderes. Ja, steige ich aus und mache zwar die Professur weiter am Mozarteum in Salzburg an der Uni, aber werde keine Konzerte mehr spielen. Und das ist der Plan und so wird's kommen.
Ja, also das ist jetzt natürlich keine gute Nachricht zum Ende des Podcasts, wobei wir werden die dann halt in anderer Funktion oder mit anderen Aufgaben weiterhin erleben.
Vielleicht managen wir zwar dann Wacker Innsbruck oder so. Sollen wir es machen?
Mir wäre lieber, dass du Bayern München managst und ein paar gute Spieler nach Innsbruck verleihst. Da wäre, glaube ich, wäre uns viel geholfen.
Das Problem ist, ich glaube, bei Bayern München müsste CSU-Mitglied sein.
Ja, das könnte mit der SPD-Mitgliedschaft eher schwer werden. Ja, das könnte sein. Bayern. Da sind wir wieder bei den beruflichen Nachteilen, die sich eventuell aus einer klaren politischen Positionierung heraus ergeben.
Es könnte sein, dass das beim FC Bayern mit mir als Sportdirektor nichts mehr wird.
Wobei rot, da wird wenigstens die Farbe passen. Na gut. Lieber Martin, ich habe es im Vorgespräch gesagt, total auf dieses Gespräch gefreut. Im Nachhinein völlig zu Recht. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu politisieren, zu plaudern, über Fußball zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Viel Spaß mit dieser Folge, wo du dir jetzt selber zuhören kannst, aber natürlich auch viel Spaß mit den weiteren Folgen von Ganz offen gesagt. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Stefan, danke und ich bleibe euch als Hörer auf jeden Fall treu und wünsche euch viel Glück mit diesem besonderen Format.
Danke dir.
Danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies ein Corporate Podcast, den unser Podcast-Unternehmen Missing Link gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Krapsch produziert. In Coffee Tea Technology spricht Moderatorin Sandra Beierl mit Krapsch-Experten wie Vorstand Jochen Borenig und interessanten Gästen über spannende Themen wie künstliche Intelligenz, Sprunginnovation oder IT-Security. So habe ich in der ersten Folge zum Beispiel gelernt, wie in Deutschland eine mit 1 Milliarde ausgestattete Agentur für Sprunginnovation den deutschen Elon Musk finden und fördern will. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!
Missing Link.